Gestern hat die Regierung ein neues Afghanistan-Mandat beschlossen. Ich habe jetzt hier Jürgen Wagner in der Leitung von der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen. Hallo Jürgen.
Ja, hi.
Ja, gestern hat die Regierung beschlossen, ein neues Afghanistan-Mandat zu genehmigen, beziehungsweise ja, die Bundeswehr darf weiter in Afghanistan sein. Ich hatte irgendwo im Kopf so ganz grob, dass da mal bald rausgegangen werden soll. Naja, rausgehen wollen sie immer noch, aber wenn die Umstände das Ganze erlauben, was ist denn jetzt los in Afghanistan?
Ja, also das ist natürlich eine der großen Nebelkerzen, die die Bundesregierung da gerade zündet und leider auch relativ erfolgreich zündet. Also das Ganze firmiert unter dem Konzept einer sogenannten Übergabe in Verantwortung, was relativ zynisch ist. Und vorgeblich heißt es, dass bis 2014 und jetzt wohlgemerkt die Kampftruppen aus Afghanistan abgezogen sein sollen. Das ist die Idee. Jetzt gibt es da aber eine ganze Reihe von Problemen damit. Problem 1 ist, ein Großteil der Truppen, insgesamt der NATO-Truppen, aber auch der deutschen Truppen, werden nicht erstmal jetzt bis 2014 aus Afghanistan abgezogen, sondern von, sagen wir mal, im Augenblick eher ruhigen Gebieten in Gebiete verlagert, wo die Kampfhandlungen ohnehin schon intensiv sind. Das heißt, es ist eigentlich nochmal mit einer Zunahme von Kampfhandlungen in der Phase zu rechnen. Das ist Problem 1. Problem 2 ist, die Bundesregierung hat zwar ins Mandat, also das Kabinett hat es jetzt beschlossen, der Bundestag muss aber noch zustimmen, was er aber wahrscheinlich leider machen wird. Im Mandat selber, was jetzt dem Bundestag dann vorgelegt wird, ist die Gesamtzahl des Bundeswehrkontingents wird nicht verringert. Das heißt, die Kontingenzobergrenze verbleibt bei 5.350. Es gibt also keine Verpflichtung für die Bundeswehr zu reduzieren, auch wenn sie es jetzt formal gesagt hat. Sie wolle Truppen abziehen, hat Gutenberg, unser Verteidigungsminister, ja auch immer wieder gemeint, das sei abhängig von der Lage und der Situation in Afghanistan. Und die ist bekanntlich relativ schlecht, was die Intensität der Kampfhandlungen anbelangt. Nächstes Problem an der ganzen Konzeption ist, dass es relativ offene Spekulationen gibt, dass Kampftruppen auch noch deutlich über 2014 im Land stationiert bleiben sollen. Auch das wird von deutscher Seite zum Teil relativ offen wieder ins Gespräch gebracht. Der eigentlich aber ganz entscheidende Punkt und wo der Bevölkerung Sand in die Augen gestreut wird, ist der Begriff der Kampftruppe. Denn es wird völlig offen gesagt, dass auch nach 2014, egal wie man es nennt, in großer Anzahl westliche und damit auch deutsche Soldaten in Afghanistan bleiben werden. Da ist mal mehr oder weniger offen die Rede von Zehntausenden noch für viele Jahre. Die sollen aber nicht mehr den Hauptteil der Kampfhandlungen durchführen, sondern sich eher im Hintergrund halten, die afghanische Armee und Polizei ausbilden, dass die den Großteil der Drecksarbeit übernehmen, also die Kampfhandlungen sozusagen auf afghanische Schultern abzuwälzen und nur noch eingreifen, wenn die Truppen von des afghanischen Regierungschefs Hamid Karzai sozusagen gerade am Verlieren sind, als Rückversicherung praktisch im Land zu bleiben. Das heißt aber, dass der Krieg natürlich viele, viele, viele Jahre auch unter westlicher Beteiligung weitergehen wird, auch mit den neueren Konzepten. Und es ist relativ zynisch, wenn zum Beispiel Angela Merkel von diesem ganzen Konzept spricht, man wolle dem Einsatz in Afghanistan ein afghanisches Gesicht geben. Im Wesentlichen will man eine Afghanisierung des Krieges und damit auch die Opfer natürlich stärker auf afghanische Armee und Polizei verlagern. Das ist im Kern jetzt der Idee, was die NATO, aber auch die Bundesregierung durchführt.
Jürgen, was ändert sich jetzt dann hier ganz konkret? Also, das heißt, ändern tut sich eigentlich nicht so viel. Es werden mehr afghanische Soldaten in Zukunft wohl eingesetzt werden. Das nannte man in Indien, glaube ich, Gurkhas oder sowas in der Richtung.
Genau, das ist tatsächlich, das ist der Kern der kompletten Afghanistan-Strategie, wie sie von Obama unter maßgeblicher Beteiligung aller EU-Staaten und auch Deutschlands erarbeitet wurde. Also, früher nannte man es mal Vietnamisierung auch, zum Beispiel in den 60er, 70er Jahren des Krieges. Jetzt ist es eine Afghanisierung des Krieges. Und das ist wirklich die zentrale Idee. Ursprünglich war mal die Konzeption, dass die afghanische nationale Armee und die afghanische Polizei zusammengenommen etwa 150.000 Personen umfassen sollte. Diese Zielgröße hat man jetzt im Zuge dieses neuen Planes einer Afghanisierung des Krieges hochgesetzt, und zwar auf gigantische 400.000 Personen. Und mit diesen 400.000 will man eben erreichen, dass der Großteil der Kampfhandlungen verlagert werden kann. Und da gibt es eine ganze Reihe von Problemen dabei. Ich habe gefunden, eine Studie des Congressional Research Service vor kurzem, der hat mal ausgerechnet, was kosten denn eigentlich 400.000 Repressionsorgane in Afghanistan jährlich, und kam auf das Ergebnis, dass der jährliche Unterhalt einer solchen Truppe 2,2 Milliarden US-Dollar kostet. Habe ich mal nachgeschaut, was denn der jährliche Haushalt von Afghanistan an irgendwie so umfasst, und das sind etwa 890 Millionen Dollar. Das heißt, wir in Anführungszeichen, also die westlichen Eliten, bauen in Afghanistan einen gigantischen Repressionsapparat auf, der sich entweder nur unter Tutelage und Finanzierung des Westens halten kann, und das wird nicht ewig so weitergehen. Und spätestens, wenn es dann aufhört, kann man sich natürlich sehr, sehr vorstellen, was in dieser militarisierten Situation dann in Afghanistan passiert. Diese Sicherheitsorgane, in Anführungszeichen, werden sich natürlich in der Bevölkerung und bei der Bevölkerung bedienen. Und das ist genau das, was derzeit, glaube ich, gemacht wird. Man baut sehenden Auges in Afghanistan eine Art autoritären Militärstaat auf. Das ist genau übrigens auch der Grund, warum Verteidigungsminister Gutenberg jetzt schon vor einem Dreivierteljahr etwa ja relativ offen sich verabschiedet hat von irgendwelchen westlichen Demokratisierungskonzepten, weil sie genau wissen, dass mit der neuen Strategie natürlich in Afghanistan was ganz was anderes rauskommt als das, mit dem man zumindest vorgeblich oder weswegen man vorgeblich unter anderem in Afghanistan einmarschieren wollte, nämlich Demokratie, Wahrung der Menschen- und Frauenrechte etc. Was man jetzt eben gemacht hat, ist sozusagen einen Komplettschwenk um 180 Grad genau in die andere Richtung.
Jürgen, du hast vorhin Zahlen genannt. Zahlen sollte man eigentlich nicht so groß nennen, aber ich möchte trotzdem nochmal auf diese Zahlen eingehen. Also das heißt, vom Westen her, von den kriegsführenden Mächten oder ausländischen Mächten, werden 2,2 Milliarden reingepumpt, sage ich mal, um hier in Afghanistan Krieg führen zu können. Das ist natürlich eine Riesensumme. Das heißt, das schafft natürlich eigene Realitäten, das schafft wirtschaftliche Realitäten. Was kommt denn dann, um es mal zynisch auszudrücken, bei der Bevölkerung, sprich bei den einheimischen Soldaten an? Wovon ernähren die sich? Das heißt, haben die dann Interesse, dass da weitergemacht wird, weil sie eben durchaus da ein bisschen was abkriegen von der ganzen Geschichte? Afghanistan ist ja vielleicht ein rohstoffreiches Land, aber ansonsten recht arm.
Also, was mich selber, muss ich auch zugeben, wundert, ist, dass eigentlich afghanische Armee und Polizei relativ schlecht bezahlt sind. Mit einer sehr, sehr hohen Unsicherheitslage zu kämpfen haben, weswegen die Desertationsrate relativ hoch ist. Das heißt, ein guter Teil der vom Westen ausgebildeten Soldaten, Polizisten laufen eigentlich dann mit Knarre zum Widerstand über, wo es zum Teil auch ganz gut zu verdienen ist. Was natürlich dann zur Gesamt gefährlichen Situationen weiter beiträgt. Zu diesen 2,2 Milliarden muss man natürlich übrigens zusätzlich noch sagen, das ist ja nur das, was die Reinkosten für den Erhalt von dieser afghanischen Armee und Polizei ist. Der Aufbau kostet nochmal etwa zusätzlich 3,6 Milliarden insgesamt, da gehen die Schätzungen auseinander. Und damit ist ja noch kein Cent bezahlt, was die reinen Kriegskosten für die westlichen Staaten anbelangt. Und die sprengen natürlich inzwischen wirklich jeglichen Rahmen. Das General Accounting Office der USA, das ist so eine Art von US-Rechnungshof, hat vor kurzem mal die offiziellen Kriegskosten, es gibt ja immer noch versteckte Kriegskosten, zusammengerechnet. Und die kamen einschließlich des Jahres 2010 dazu, dass allein die USA in dieser Phase 323 Milliarden Dollar für den Krieg in Afghanistan aufgewendet hat. Das neue Afghanistan-Mandat der Bundesregierung ist auch insofern relativ bahnbrechend, weil es das erste Mal jetzt eigentlich für einen 12-monatigen Einsatz der Bundeswehr offizielle Kriegskosten von über 1 Milliarde Euro vorsieht. Also da wird auch eine Hürde übersprungen. Aber auch das ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Was ich sehr aufschlussreich fand, war eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, also eigentlich jetzt eine Einrichtung, die der Friedensbewegung oder der linken Bewegung nicht sonderlich nahe steht. Die haben aber dankenswerterweise mal sehr sorgfältig, ich finde, den Versuch unternommen, die gesamten deutschen Kriegskosten mal zusammenzurechnen, indem sie nämlich versteckte Kosten mit reingerechnet haben, die eben nicht im Verteidigungsetat auftauchen, nicht in den Budgetierungen auftauchen etc. Und da kommen sie zum Ergebnis, dass die realen Kriegskosten für Deutschland etwa 2,5 bis 3 mal höher liegen als die offiziellen Angaben. Also jährlich ca. 2,5 bis 3 Milliarden Euro deutsche Kriegskosten. Und vor allem haben sie dann eine Gesamtrechnung aufgemacht in drei Szenarien, und in dem mittleren Szenario, was einen Abzug, einen vollständigen Abzug der deutschen Truppen 2015 bedeuten würde, der wahrscheinlich ja nicht kommen wird, wie ich vorhin gesagt habe, kommen sie aufgrund von zahlreichen Unbekannten mit der großen Schwankung auf Gesamtkosten allein des deutschen Einsatzes von 25 bis 45 Milliarden Euro. Und das natürlich in einer Phase, wo in Deutschland derartig die Axt an jeglichen Resten des Sozialstaats angesetzt wird, halte ich das für eine relativ brisante Gesamtrechnung, zumal es eben von einem eher konservativen Institut kommt. Vielleicht noch interessant, die Zahl für das hohe Verbleibdauer, also wenn Deutschland bis 2019, 2020 in Afghanistan verbleiben würde, kommt dieses Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung auf Gesamtkosten des Krieges von etwa 90 bis 100 Milliarden Euro, also eine gigantische Summe.
Das kann man sich mal hier in Hartz-IV-Beiträgen ausrechnen lassen, wenn man damit 5 Euro argumentiert.
Genau, da muss ich tatsächlich auch sagen, da schwillt mir wirklich der Hals, wenn in Deutschland heftigst über irgendwelche Sätze von 5 Euro mehr oder weniger diskutiert wird. Und wir haben hier Zahlen, über die es eigentlich kaum eine öffentliche Diskussion von den gleichen Medien, Politikern etc. gibt, mit denen solche Beträge natürlich völlig verblassen, wie sie im Sozialbereich vermeintlich eingespart werden müssen.
Wie ist man dann eigentlich überhaupt nach Afghanistan gekommen? Aber nur ganz, ganz kurz. Ich meine, das sollte man sich mal wieder hier in Erinnerung rufen, denn irgendwie scheint der Weg weiterzugehen. Das heißt, da, wo wir jetzt stehen, geht es wohl weiter. Aber wie sind wir überhaupt da hingekommen?
Nun ja, es gibt ja zwei unterschiedliche Wege nach Afghanistan, einen US-amerikanischen und einen europäisch-deutschen. Der US-amerikanische ist ja inzwischen relativ bekannt. Afghanistan war, da gibt es ja das berühmte Interview des damaligen stellvertretenden Verteidigungsministers Paul Wolfowitz in der Vanity Fair seinerzeit. Afghanistan war nicht das erste präferierte unmittelbare Ziel nach dem 11. September 2001 der US-Regierung. Die meisten einflussreichen Kräfte in der Regierung, also die sogenannten Neokonservativen um Donald Rumsfeld, um Dick Cheney etc. damals, hatten eigentlich auf einen sofortigen Angriff des Irak gedrängt, weil der natürlich mit seinen gigantischen Ölvorkommen die machtpolitisch deutlich attraktivere Ziel war. Und Wolfowitz hat dann relativ offen zugegeben, dass das aber am Anfang nicht vermittelbar war, so schnell nach dem 11. September, und deswegen Afghanistan als nächst näher gelegenes Ziel und auch vermittelbares Ziel zuerst dran kam. Über die Gründe kann man natürlich lang spekulieren. Ich denke, die Diskussion, inwieweit der 11. September, sagen wir mal, mit orchestriert wurde, möchte ich eigentlich nicht führen, weil man kann es schlichtweg nicht beweisen, auch wenn eine ganze Menge stinkt. Was man aber sicher sagen kann für US-Seite ist, Angriffspläne auf Afghanistan waren vor dem 11. September fertig, und es gab auch einige konkrete Überlegungen, das wirklich durchzuführen. Nach dem 11. September gab es sozusagen auf jeden Fall auch einen Anlass und ein Interesse, das umsetzen zu können. Und es wurde dann durchexerziert. Was häufig vergessen wird von deutscher Seite, weil ja jetzt gerne so getan wird, als hätten uns die USA das eingebrockt, ist, dass die USA ursprünglich 2001 überhaupt nicht einen deutschen Beitrag oder irgendwas erbeten hatten, sondern sich seinerzeit Schröder und der damalige Verteidigungsminister auch regelrecht angeboten hatten und ursprünglich eigentlich der US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld überhaupt keine deutschen Truppen anfordern wollte. Das heißt, man hat sich da regelrecht versucht, auch reinzudrängen in den Kriegseinsatz, den man jetzt nun mal natürlich auch mit an der Backe hat. Das wird aber natürlich heutzutage gern verschwiegen. Von der Interessenslage ist es sicherlich unterschiedlich. Von der US-Seite her, denke ich, gab es mehrere Sachen. Einmal schlicht und ergreifend ein unglaubliches Bedürfnis, irgendetwas und irgendjemand anzugreifen nach dem 11. September. Einfach auch aus psychologischen Erwägungen. Das Zweite ist sicherlich, dass Afghanistan ein durchaus interessantes geostrategisches Aufmarschgebiet sowohl in Richtung Südflanke Russland, sowohl als Aufmarschgebiet gegenüber dem Iran und sowohl auch als potenzielles Durchgangsland für die Durchleitung von kaspischen Energieträgern war. Weil bei dieser geostrategischen Argumentation ja immer entgegengehalten wird, es hätte ja schlicht und ergreifend einen Angriff stattfinden müssen, all dieweilen Afghanistan schlicht und ergreifend Ausgangsland für die Attentäter des 11. September war, etc. Also einfach ist es nicht. Die Taliban hatten angeboten, da gibt es Quellen dazu, Osama bin Laden auszuliefern und im Prinzip die ganze Al-Qaida-Abteilung da zu schließen. Nur diese Angebote wurden schlicht und ergreifend abseitig der USA beschieden und sich für einen Angriff entschieden. Also es hätte auch Möglichkeiten gegeben, auf den 11. September nicht militärisch zu reagieren. Das stand offensichtlich nicht auf der Karte.
Das ist sozusagen die Position der Amerikaner. Wie hat sich jetzt Deutschland da hineinbegeben? Ich meine, du hast ja vorhin gesagt, dass Schröder das direkt angeboten hat. Sprich, man wollte da sich irgendwie so ein bisschen militärisch entwickeln, sozusagen ein zweites Spanien schaffen, oder?
Ja, es gibt in den deutschen Eliten, ist zumindest mein Eindruck, weil mir das seit vielen, vielen Jahren immer wieder bewegt, gibt es eine Denkfigur, gerade von Machtpolitikern, die, sagen wir mal, denen ihr Kernstreben ja ist, Deutschlands Aufstieg als weltpolitische Macht ersten Ranges zu bewerkstelligen. Und da gibt es eine Denkfigur darin, die ist relativ verhaftet meines Erachtens, und zwar, dass ohne eine Beteiligung, eine substanzielle militärische Beteiligung an sogenannten internationalen Stabilisierungseinsätzen, Friedenseinsätzen, wie sie es auch immer nennen wollen, dass ohne eine solche Beteiligung, und dass eine solche Beteiligung praktisch die Währung ist, die sich in anderen internationalen Gremien machtpolitisch auszahlen kann oder auszahlen wird, soll heißen, wenn Deutschland adäquat mitkämpft, nicht nur in Afghanistan, sondern auch in anderen Stellen der Welt, dann kann es auch legitim, in Anführungszeichen, einfordern, einen Sitz im UN-Sicherheitsrat, eine stärkere Beteiligung im Internationalen Währungsfonds, die Beteiligung an Krisengesprächen und natürlich auch eine Beteiligung an der Verteilung von Nachkriegsbefinden etc. Also das scheint mir ein ganz wesentliches Moment zu sein, weil man natürlich gerne immer in die Falle tappt, sobald deutsche Soldaten irgendwo ein Land betreten, nach Rohstoffen, nach Konzerninteressen etc. zu suchen. Und ich glaube, dass es in manchen Fällen natürlich so einfach ist, aber ich glaube nicht, dass jeder einzelne deutsche Kriegsbeitrag allein, sagen wir mal, über solche ganz direkten ökonomischen Interessen oder strategischen Interessen erklärbar ist, sondern eben über diese Figur, dass Deutschland versucht, sozusagen militärische Macht und militärische Einsätze auch in andere machtpolitische Gremien ummünzen zu können. Das ist, glaube ich, ein zentrales Interesse und Motiv hinter dieser ganzen deutschen Militarisierung.
So zumindest Jürgen Wagner von der Informationsstelle Militarisierung aus Tübingen. Wir haben gesprochen über Regierung beschließt neues Afghanistan-Mandat und natürlich dann Afghanistan insgesamt gesehen abgehakt. Jürgen, ich danke dir auf jeden Fall mal für das Gespräch.